Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist der erste Advent und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin noch gar nicht so richtig bereit, auf das Jahresende zuzugehen. 90%, über 90% des Jahres sind rum, sind nur noch knapp 5 Wochen jetzt bis zum Jahresende. Und doch fühlt es sich irgendwie so an, als stünde alles noch ganz am Anfang. So vieles beginnt gerade. Es ist egal, ob sowas Banales ist wie die Fußball-WM, vollkommen egal, ob man sie schaut oder nicht, oder ob es so wichtige Dinge sind wie der Entwicklungsprozess, der jetzt in der Gemeinde angestoßen wird, über den ihr später ja auch noch was hören werdet, von persönlichen Dingen, die da noch anstehen. Da will ich gar nicht erst anfangen. Vergangene Woche habe ich mich dann mal mit der Leitung von der katholischen Kita in Feldkirchen unterhalten und muss sagen, das fand ich sehr beeindruckend, wie die den Advent begeht. Sie macht sich weder beruflich noch privat irgendwelche Termine. Ich krieg das nicht hin, allein wenn ich an die nächste Woche denke, da graut's mir schon vor. aber in all dem Stress tut es mir ganz gut, auch mal innezuhalten, und dann nutze ich den Advent ganz gerne für. Mir hilft es dann immer dabei, wenn ich mich ein bisschen zurückziehe. Ich setze mich dann oft in einen Café, mache mir Kopfhörer auf die Ohren, ein bisschen ruhige Musik an, nehme mir einen Kakao dazu und kann dann schön abschalten. Dann bin ich ganz für mich und kann wirklich in Ruhe über alles Mögliche nachdenken. Die Predigt heute ist auch in ziemlich genau so einem Setting zu großen Teilen entstanden. in den unterschiedlichsten Cafés und Bäckereien. Allerdings, ja, sie ist bei weitem nicht in einem Rutsch entstanden. Weil sie hat mich in der Vorbereitung doch ganz schön herausgefordert. Ich musste einige Male innehalten und mich selber hinterfragen, das, was du da von dir gibst, kannst du das von dir geben? Stehst du dazu? Bist du soweit? Und ich muss sagen, nein, ich bin nicht soweit. An ganz vielen Stellen nicht. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, eine Predigt darf man auch zu sich selber halten. Und genauso eine Predigt ist das heute für mich. Ich möchte dir jetzt eine ganz wichtige Frage stellen. Bist du eigentlich schon erwachsen? Auch das ist eine Frage, die ich mir selber stelle. Bin ich eigentlich schon erwachsen? Wenn ich meine Frau frage, dann würde sie vermutlich sagen, kommt auf den Tag drauf an. Manche behaupten ja, Männer werden eh nur 7 Jahre alt und danach wachsen sie nur noch. Ich kann das jetzt weder bestätigen noch verneinen. Dafür gefallen mir die Tage als 7-Jähriger zu gut. Bist du schon erwachsen? Eine Frage, die im ersten Moment relativ witzig erscheint, hat einen sehr ernsten Hintergrund. Natürlich können wir es uns einfach machen und sagen, klar bin ich erwachsen, ich bin ja schon 18 Jahre alt. Aber es geht mir hier bei der Frage nicht um das biologische Alter. Ich möchte die Frage mit euch heute unter dem Gesichtspunkt des Glaubens betrachten. Vergangene Woche haben wir schon gehört, wie wichtig es ist, immer weiter zu wachsen, immer auf das Wachstum zu gucken. Ende Juli hat Uwe zum Beispiel über die Stufen der Jüngerschaft gepredigt, wo es auch um Wachstum geht. Und diese persönliche Entwicklung eines Menschen, die finde ich immer wieder in der Bibel. Die ist da ein ganz zentrales Thema. Wenn du von irgendeiner der Predigten, die ich angesprochen habe, nicht mehr weißt, worum es ging, dann bitte hör sie nach. Das tut manchmal ganz gut. persönliche Entwicklung, das kommt immer wieder vor. Oder Entwicklung im Allgemeinen. Das ist egal, ob es um das Volk Israel als Gesamtes geht oder um einzelne Personen wie Mose, Abraham, Ruth und wen es da noch alles gibt. Die haben alle wahnsinnige Entwicklungen durchgemacht. Bei all dem hat sich mir die Frage gestellt, wie geht das eigentlich vonstatten? Gibt es da auch was zu beachten? Und ich musste feststellen, jetzt in der Vorbereitung, ja, da kann man auch ein paar Dinge falsch machen, wenn man nicht auf die richtigen Dinge achtet. Der Brief an die Hebräer ist ein wahrer Außenseiter unter den neutestamentlichen Briefen. Es ist nichts bekannt über den Autor, man hat keine Ahnung, an wen der gerichtet ist, und auch die Textgattung als Brief ist umstritten. Trotzdem steht er bei den Briefen, weil eins ist ganz unstrittig. Der Hebräerbrief offenbart uns, genauso wie alle anderen Briefe, grandiose Gedanken darüber, wer Jesus ist, wie seine Gemeinde ist und wie er seine Gemeinde bauen möchte. Und ein paar von dieser Gedanken möchte ich mich heute bedienen. Im 5. Kapitel heißt es, über ihn, also Jesus als den Hohepriester nach der Weise von Melchisedek, haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Der Autor hatte kurz zuvor gerade so richtig Fahrt aufgenommen in seiner theologischen Ausführung über Jesus und das Erlösungswerk und herrlich zu lesen und dann das. Ich mache das hier jetzt nicht weiter. Nee, nochmal zurück bitte. Ich mache das hier jetzt nicht weiter. Ihr versteht das ja sowieso nicht, weil ihr wollt mir ja gar nicht zuhören. Schön, oder? Sowas hört man doch gerne. Er äußert hier die Sorge darüber, dass seine vorangegangene Ausführung für die Zuhörer zu akademisch und zu theoretisch ist. Gleichzeitig erkennt er, dass das mehr über die Zuhörerschaft aussagt, als über seine Ausführung. Er sagt, ihr seid träge geworden im Hören. Damit meint er natürlich keine Probleme, die die Zuhörer mit den Ohren hatten, sondern es geht ihm hier um die Herzenshaltung an, die diese Gläubigen in ihrem Glaubensleben entwickelt haben. Ich zumindest weiß, ich kann mich oftmals nicht davon freisprechen, so eine Haltung zu haben. Ich habe schon oft Predigten gehört, in dem Wunsch, Neues von Gott zu erfahren, Gottes Reden zu hören. Und dann kam diese eine Aussage, die ich kritisch fand. Die ganze Predigt war hin. Dann hat der Prediger zu stark gesächselt oder geschwäbelt oder sonst was. Ich konnte dem nicht fertig zuhören. Im Lobpreis ist es manchmal genau das Gleiche. Die Lieder sind toll, die Texte sind gut. Und dann übersteuert die Gitarre oder die Sängerin haut einen falschen Ton rein oder sonst was. Und ich bin komplett raus. Das ist doch vollkommen biblisch, oder? Prüft alles und wenn euch was gegen den Strich geht, dann verwerft auch alles. Nee, irgendwie ging die Stelle anders. Prüft alles und behaltet das Gute. Schaut euch alles ganz genau an und das, was Gott euch zeigt, was gut für euch ist, das behaltet. Gott kann in jeder Predigt sprechen, vollkommen egal, ob du den Prediger leiden kannst oder nicht. Schon oft habe ich gehört, boah, nee, heute predigt der schon wieder. Schon, da kann ich überhaupt nichts mitnehmen, ich gehe direkt wieder heim. Gott möchte zu dir reden, jeden Tag. Nicht nur sonntags bei deinem Lieblingsprediger. Und das liegt in deiner Verantwortung, nicht in der Verantwortung des Predigers. Du musst auf Gott hören. Aber der Autor hört hier noch nicht auf mit den Vorwürfen. Es geht noch weiter. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Es ist grundsätzlich nichts Verkehrtes, die Milch zu lieben und sie zu trinken. Petrus ermutigt uns sogar dazu, nach ihr begierig zu sein. Aber auch wenn es heißt, Milch macht müde Männer munter, würde ein Mensch mit ein bisschen gesundem Menschenverstand seine Diät mindestens durch Gemüse und Fleisch erweitern. Die einzigen, die ausschließlich Milch als Nahrung brauchen, sind Babys oder Unmündige, wie es hier heißt. Im Griechischen ist das das gleiche Wort. Und das bringt mich zurück zu meiner Frage, die ich anfangs gestellt habe. Die kann ich jetzt hier erweitern. Bist du schon erwachsen? Oder bist du zumindest in manchen Bereichen deines Lebens eher wie ein Baby? Damit du in dieser Frage einer Antwort etwas näher kommen kannst für dich, möchte ich jetzt mal kurz mit euch überlegen, was macht eigentlich den Alltag mit einem Baby aus? Wie verhält sich so ein Baby? Was meint ihr? Was fällt euch ganz spontan ein? Fangen wir mal beim ersten an, trinken. Habe ich gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Die Muttermilch, das ist gut. Babys trinken Muttermilch und die brauchen sie auch. Aber im Laufe der Zeit kommt die feste Nahrung dazu. Was war das zweite? Schlafen. Babys schlafen unglaublich viel, genau. Die schlafen bis zu 18 Stunden am Tag. 19? Keine Ahnung. Deins nicht, das tut mir leid. Man, es ist der Durchschnitt. Ist immer der Durchschnitt. Aber was ist denn damit gemeint, wenn Christen geistlich schlafen? An verschiedenen Stellen macht die Bibel deutlich, dass wir wachen sollen, da wir ansonsten nicht mitkriegen, wenn der Bräutigam kommt. Ich gehe hier auf die ganzen Punkte jetzt nur kurz ein, weil die wären alle eine eigene Predigt wert. Ja? Das Problem bei dem Wachen und Aufpassen und Wachsein ist, Babys haben noch nicht mal einen Tag-Nacht-Rhythmus. Den entwickeln sie erst. Und wenn sie den Tag-Nacht-Rhythmus entwickelt haben, haben sie noch lange keine Schlafkontrolle. Die versuchen, sich wach zu halten, dann wird's laut. Aber wenn Babys müde sind, dann schlafen sie. Und dann können sie nicht mehr wach bleiben. Das nächste, was du angesprochen hattest, Gabi, sie verursachen Dreck. Ich habe das mal so allgemein zusammengefasst, ja. Sie verursachen Dreck und Chaos. Sie machen in die Windeln, sie sabbern überall hin und alles an. Und spätestens, wenn sie angefangen haben zu krabbeln, dann dauert es keine 5 Sekunden gefühlt. Und schon sieht das schön aufgeräumte Wohnzimmer so aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ja, ich habe das mal so als Beispielbild genommen. Das Schöne dabei ist dann, wenn sie das Wohnzimmer komplett ausgeräumt haben, dann ist wirklich die Hälfte der Teile angesabbert und man darf erstmal alles abwischen. Um das Leben rein und sauber zu halten, braucht das Baby die Eltern. Anfangs machen die Eltern das Baby, dem Baby frische Windeln, räumen hinter ihm auf und mit der Zeit werden sie ihm beibringen, selber aufzuräumen und selbstständig auf Toilette zu gehen. Auch geistliche Babys hinterlassen manchmal Chaos in ihren Aussagen, in Beziehungen und brauchen dann Eltern dabei, die ihnen helfen, dieses Chaos wieder zu ordnen. Die Analogie zur vollen Windel dürft ihr euch selber denken, ja? Und dann, sie schreien. Sie schreien, sie weinen, sie sind laut. Und wann sind sie das? Wann immer ihnen etwas nicht passt. Immer dann, wenn sie ihre Bedürfnisse nicht erfüllt kriegen, werden sie laut. Fällt irgendeinem ganz spontan was über laute Geräusche ein aus der Bibel? Korinther 13, wenn ich keine Liebe hätte, so wäre ich wie ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Geistlich verhältst du dich immer dann wie ein Baby, wenn du laut bist und also ohne Liebe handelst oder redest. Immer dann, wenn du deine eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellst. Uns Christen soll man nicht daran erkennen, sondern an der Liebe zueinander. Und ein Punkt ist mir noch eingefallen. Viele Babys werden herumgereicht. Auch das macht den Alltag mit Babys aus. Die meisten werden es kennen. Kaum ist man mit dem Baby bei Freunden oder bei Oma und Opa, schon hat das Baby irgendein komisches Gesicht vor dem Kopf. Aus diesem Gesicht kommt dann: Gucci, Gucci, gut, du bist ja ein ganz süßes. Und das Baby denkt sich: Mann, wo bin ich denn hier gelandet? Hat er einen Schlaganfall oder was? Ich bin mal ein bisschen drastisch, ja? Oft werden die Babys dann von einem Arm zum nächsten gereicht und ungefähr so kann es dann auch geistlichen Babys gehen. Wie genau, das habe ich auch in meiner letzten Predigt kurz angerissen, da hatten wir uns Epheser 4 angeschaut, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da steht: Unmündige Kinder werden von den Wellen der Lehren hin und her geworfen. Das heißt, damit das nicht geschieht, brauchen sie Eltern, die ihnen Orientierung geben. Sie brauchen Eltern, die ihnen sagen: Bei diesem Onkel kannst du gut auf dem Arm bleiben. Dieser Person hier kannst du vertrauen. Sie brauchen auch da Eltern, die sie anleiten und die geistlich ihnen die Orientierung geben, zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich biblisch, was du da gerade hörst. Und die sie vielleicht auch vertrauten Personen einfach mal auf den Arm geben und sagen: Hier, bleib mal eine Zeit lang hier. Hier kannst du gut sein. Aber die Reife eines Christen kann man nicht nur an seinem Verhalten erkennen, sondern auch an seiner Beziehung zum Vater. Im ersten Johannesbrief unterscheidet der Autor zwischen Kindern, Jugendlichen oder jungen Männern und Vätern. Ihr merkt, das alles ist sehr männerlastig, aber für die Frauen gilt das ganz genauso. Da steht: Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das war jetzt ein ziemliches Hin- und Herspringen zwischen Männern, Kindern, jungen Männern, Erwachsenen, Vätern. Deswegen möchte ich da gern etwas Ordnung reinbringen. Kinder haben den Vater erkannt und wissen, dass ihnen ihre Sünden vergeben sind. Dein geistliches Leben wirst du immer als Kind beginnen. Da führt kein Weg drumherum. Du bist nicht von Anfang an erwachsen. Du hast den Vater gerade kennengelernt und bist fasziniert von allem, was er für dich getan hat. Dir genügt es zu wissen, dass dir deine Sünden vergeben sind und dass der Grund für diese Vergebung nicht in dir liegt, sondern Gott ist es, der vergibt. Der Grund liegt einzig und allein in ihm und in seiner Entscheidung. Für ein Kind mit einer gesunden Beziehung zu seinem Vater wird Papa immer der Größte und Stärkste sein. Papa kann alles, Papa weiß alles, Papa ist toll. Genauso schwärmst du als geistliches Kind auch von den Taten deines himmlischen Vaters. Davon, was er alles geschaffen hat, wie groß er ist und dass er dir deine Sünden vergeben hat. All das wahrscheinlich noch ohne wirklich zu erkennen, wie groß die Sünde ist und wie groß seine Vergebung. Als junger Mann dann hast du schon ein gewisses Maß an Reife erlangt. Du trägst das Wort Gottes in deinem Herzen und weißt, damit umzugehen. Du nutzt das Wort Gottes und deine Gaben, die du von Gott geschenkt bekommen hast, um das Böse zu identifizieren in deinem Leben und anschließend zu überwinden. Mit Gott an deiner Seite gehst du auf eine Entdeckungsreise durch Dienste, durch geistliche Kämpfe und machst immer neue Erfahrungen. Dabei schärfst du ganz besonders natürlich deine geistlichen Sinne immer weiter. Und dann wird's interessant, wie ich finde. Denn der Vater wird nur durch eine Sache charakterisiert, die sich aber dafür wiederholt. Es wird ganz besonders betont, dass die Väter den erkannt haben, der von Anfang an ist. Ich habe mich gefragt, was meint der Autor damit? Und habe ein bisschen recherchiert, ein bisschen nachgedacht, ein bisschen gebetet. Als Vater hast du eine ganz besondere Beziehung zu Gott. Du hast über die Jahre hinweg, als junger Mann, Gottes Liebe und Vergebung immer wieder kennengelernt, Gottes Stärke erlebt, Gottes Kraft erlebt und kannst deswegen voll und ganz in dieser Sicherheit ruhen. Du kennst Gottes Zusagen für dein Leben und kannst auf sie vertrauen, weil du schon oftmals erlebt hast, sie gehen in Erfüllung. Auch wenn du ab und zu enttäuscht wurdest vorher. Du vertraust auf seine Zusagen. Genau diese Ruhe und Zuversicht kannst du dann auch ausstrahlen. Es scheint kaum mehr zu sein als die Liebe, die geistliche Kinder erfahren. Und doch ist es was komplett anderes. Paulus schreibt an die Philipper, dass er all seine anderen geistlichen Errungenschaften als Müll erachtet, im Vergleich zu der übermäßigen Größe davon, Jesus einfach nur zu kennen und Zeit mit ihm zu verbringen. Und das ist das, was dir als Vater dann klar wird. Aber was fängt man als Vater jetzt damit an? Als Vater von 4 Kindern hat mich diese Frage in der Vorbereitung natürlich besonders interessiert. Und ich muss sagen, die Rolle eines Vaters ist in der Bibel durchaus als vielschichtig zu bezeichnen. Deswegen werde ich das jetzt nur kurz anreißen und ich verspreche dir, das wird schon herausfordernd genug. Ein Vater ist verantwortlich dafür, dass das Kind 2 ganz wichtige Dinge erlebt und erkennt. Das Woher und das Wohin. Was meine ich damit? Als Vater bist du dafür verantwortlich, dass dein Kind weiß, woher es kommt, woher es seine Identität bezieht. Du erzählst deinem Kind Geschichten davon, was du alles mit Gott erlebt hast und berichtest von der großen Liebe und der Gnade Gottes. Gleichzeitig hast du aber auch die Pflicht, deinem Kind die Perspektive in die Zukunft zu öffnen, die Gott für dein Kind vorgesehen hat. Welche Berufung hat das Kind in der Identität als Kind Gottes? Welche Berufung hat es in der Identität als König und Priester, als Botschafter Gottes? Dabei hast du dein Kind aber nicht immer an der Hand. Früher oder später wirst du es loslassen, damit es seinen eigenen Weg gehen kann. Dabei lässt du es aber nicht aus den Augen. Du bleibst der sichere Hafen für dein Kind. So lange, bis es erwachsen ist und komplett auf seinen eigenen Beinen steht. Am Ende des Tages werden Jugendliche oder junge Männer ihren eigenen Weg gehen und ihre eigenen Erfahrungen machen. Dabei brauchen sie Sicherheit von ihrem Vater, vom himmlischen, aber geistlich gesprochen auch vom geistlichen Vater. Jugendliche werden sich so lange weiterentwickeln, bis sie dann eines Tages auch Vater sein werden, um ihr eigenes Kind anzuleiten und zu begleiten. In der Zwischenzeit hast du als Vater die Aufgabe, deinem Kind die Rahmenbedingungen zu bieten, in denen es sich optimal entwickeln kann. Du beobachtest es und überlegst dir, welche Entwicklungsschritte als nächstes notwendig sind, was du deinem Kind beibringen kannst als nächstes. Und irgendwann stellst du fest, verdammt, ich weiß auch nicht alles. Dann suchst du Lehrer, suchst eine Schule, guckst, wo kann dein Kind gut hingehen, wo kann dein Kind gut lernen. Und ich denke, jeder kennt das, zwischendrin kommt dann immer wieder diese Frage an das Kind, und weißt du schon, was du mal werden willst? Die Frage nach diesem Wohin, was ist deine Zukunft, die kann das Kind aber erst beantworten, konkreter beantworten, wenn es älter wird. Um hier jetzt den Druck ein bisschen rauszunehmen, weil das ist eine ziemlich hohe Messlatte, finde ich. In der Bibel lesen wir auch oft genug davon, dass Väter diesem Anspruch nicht gerecht werden und die Erziehungsarbeit nicht so hundertprozentig gelingt. Und trotzdem wird's gesegnet. Wir machen nun mal Fehler und wir können die Ansprüche nicht zu 100% erfüllen. Aber wir müssen wissen, was ist unsere Aufgabe. Jetzt ist es für mich relativ leicht herauszufinden, für welche Kinder ich hauptverantwortlich bin. Das sind primär meine eigenen. Aber wie ist das denn, wenn man keine leiblichen Kinder hat oder wenn sie schon aus dem Haus raus sind? Ich denke, da erzähle ich euch nichts Neues, wenn ich sage, dass die biologischen Eltern nicht immer die geistlichen Eltern sind. Und auch in der Bibel und auch in der Antike gab es, ich nenne es mal, geistliche Adoptionen, wo Väter, geistliche Väter, sich einfach dazu entschieden haben, das ist jetzt mein Kind, weil Gott es ihnen gesagt hat. Der bekannteste ist wahrscheinlich Josef, der da auch nicht der leibliche Vater war und trotzdem gesagt hat, ich nehme mich diesem Jesus an. Geistlich gesprochen bist du also entweder ein Kind, dann vertraust du auf Gott und bist fasziniert von seiner Liebe und Gnade, aber du brauchst halt eben auch noch ganz viel Anleitung und Unterstützung. Du brauchst einen Vater, der dich an die Hand nimmt. Oder du bist ein junger Mann, dann lebst du im Wort, bist aktiv mit Gott unterwegs, aktiv in der Gemeinde am Dienen und im Kampf gegen den Feind und überwindest an dieser Stelle immer wieder das Böse. Oder aber du bist ein Vater. Dann hast du Kinder, um die du dich kümmerst und auf deren Entwicklung du schaust. Wenn du kein Vater bist, dann bist du zumindest ein Lehrer und hast regelmäßig eine Gruppe von Schülern vor dir. In beiden Fällen ist klar, egal ob Vater oder Lehrer, wenn du einmal aus den Windeln raus bist und deine Erfahrungen und Erlebnisse mit Gott hattest, dann bist du dazu berufen, dein Wissen weiterzugeben und dich in andere Menschen zu investieren. Wenn du an der einen oder anderen Stelle den Eindruck hast, das ist noch nicht ganz so in meinem Leben, dann möchte ich dich dazu ermutigen, nach jemandem Ausschau zu halten, in den du dich investieren kannst, da Beziehungen aufzubauen und deine Rolle als Vater einzunehmen. Anfangs hatte ich die Frage gestellt, bist du schon erwachsen oder bist du in manchen Bereichen deines Lebens noch ein Baby? Jetzt möchte ich die Frage gerne etwas umformulieren. Hast du Kinder oder Schüler? Also bist du ein Lehrer oder ein Vater? Bist du für deine Kinder ein Vater, der seine Aufgaben und seine Rolle wahrnimmt? In welchen Bereichen deines Lebens brauchst du noch einen Vater? Wo brauchst du Unterstützung? Und gibt es Bereiche, in denen du vielleicht einfach träge geworden bist? Wenn ich mich hier so umschaue, denke ich doch, die meisten von uns sind erwachsen. Und trotzdem glaube ich, wird es dir so wie mir gehen, wenn du ehrlich zu dir bist. Und du wirst in deinem Leben ein paar Bereiche finden, in denen du noch ein Kind oder ein Baby bist. Mir zumindest sind in der Vorbereitung diverse Punkte eingefallen, wo ich noch Raum habe, mich weiterzuentwickeln. Und das sind Punkte, die werde ich in der Zukunft, in den kommenden Wochen und Monaten auch ganz genau in den Blick nehmen und beobachten. Ich werde dafür beten, dass Gott mir zeigt, was er in diesen Punkten mit mir vorhat. Und dabei stellt sich bei mir natürlich auch noch die Frage, was für Kämpfe gibt es da, die ich noch austragen muss in mir? Ich möchte dir jetzt kurz eine Zeit der Stille geben, um in Ruhe darüber nachzudenken und für dich deine Antwort zu finden. Oder vielleicht eine kleine Teilantwort zumindest. Wer sind deine Eltern? Wer sind deine Kinder? Wo brauchst du noch Entwicklung und Anleitung? Und wo kannst du andere anleiten?